Zeit ist schon etwas Komisches. Was für viele 7 Jahre langes Warten ist, ist für andere wieder nur 2 Tage her. Was für manche das Spiel 2025 ist, ist für andere die harte Realität des 15. Jahrhunderts. Diese Worte könnten nicht treffender sein, wenn wir über den Mittelalter-Simulator 2025 sprechen. Kingdom Come Deliverance 2. Denn genau hier verschwimmen die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Spiel und historischer Wirklichkeit. Bis das Spiel am 4. Februar erscheint, dauert es zwar noch etwas, doch wir wollen euch die Wartezeit mit diesem Talk ein bisschen versüßen. Oder eigentlich schlimmer machen, denn Spoiler, unsere Gäste lieben Kingdom Come Deliverance 2 sehr. Und das sind sie auch schon, Heiko Klinge heute an meiner Seite und Dimi Halley, hallo.
Hallo. Hi.
Wollen wir, bevor wir loslegen, noch starten mit der Frage oder eher dem Setting, was ja ziemlich außergewöhnlich ist, dass ihr das Spiel schon 4 Wochen vor Release zum Testen bekommen habt für die erste Preview. Das ist ja eigentlich sehr mutig von Warhorse Studio. Ist die Rechnung aufgegangen?
Ja, das, inzwischen ist es ungewöhnlich. Jetzt erzählt Opa vom Krieg. Also vor so 20 Jahren war das noch gang und gäbe. Ne? Da gab es ja noch diese berühmte Goldmaster, weil ja Spiele vor allem halt auch physisch vertrieben wurden. Sprich, da haben wir Testversionen eigentlich fast immer einen Monat, teilweise sogar 2 Monate vorher bekommen. Aber jetzt im Zeitalter der digitalen Distribution ist das schon außergewöhnlich, dass man ein Spiel 4 Wochen oder eine fast fertige Version des Spiels 4 Wochen vorher bekommt, um auch eben wirklich es schon über einen langen Zeitraum testen zu können. Ja, also es ist schon was Besonderes und es ist natürlich auch ein Statement seitens von Warhorse, weil sie halt natürlich sagen, was natürlich auch Selbstbewusstsein ne, suggeriert. So, hier, das Spiel ist so gut, dass wir jetzt sagen, hey, wir können das schon rausgeben an die Presse, wir können es rausgeben an Content Creator, die dürfen damit im Grunde genommen unter den jeweiligen Embargo-Richtlinien natürlich, aber machen, was sie wollen. Und das demonstriert zum einen Selbstbewusstsein, zum anderen ist es natürlich auch eine Marketingmaßnahme oder eine PR-Maßnahme, weil wir es ja gerade mit einem sehr gedrängten Frühjahr zu tun haben oder Winter. Das heißt, es kommen gerade sehr viele wichtige Spiele raus und da ist natürlich auch so ein bisschen die Überlegung von Warhorse, Publisher Plyon, sich da jetzt eine Art Vorsprung zu verschaffen mit dieser Aktion.
Ist natürlich auch eine PR-Aktion, also ich meine, es wurde ja auch öffentlich kommuniziert, ne? Aber es ist auch eine PR-Aktion, wenn man sich den Release vom ersten Kingdom Come zum Vergleich nimmt, weil da war gerade der technische Zustand eigentlich das Hauptproblem des Spiels zum Launch, weil es ja damals auch deren erstes Spiel in dem Sinne war und die CryEngine ja durchaus auch mal schwierig zu beherrschen ist. Also von daher ist es auch in Abgrenzung von damals natürlich ein sehr klares Statement, wir haben dieses Spiel fertig, ja, und zumindest jetzt während des Testprozesses kommen auch nicht 400 Patches, die noch oben drauf kommen. Das war damals anders. Ich habe es ja damals getestet. Das ist dann durchaus anspruchsvoll, wenn du halt einen Bug hast und dann musst du aber nochmal zurück und testen, ob der Bug nochmal da ist und so. Mhm. Das ist jetzt deutlich leichter. Und zumindest, weil du ja auch gefragt hast, ob die Rechnung aufgeht. Bisher sieht es so aus. Ja, muss man auch ein bisschen quasi mit Fußnote versehen. Heiko und ich dürfen ja erst über die ersten 10 Stunden des Spiels sprechen, also sozusagen über das erste Open-World-Gebiet bis zu einem gewissen Punkt in der Kampagne. Das Spiel hat aber 2 Open-World-Gebiete. Diese Stadt Kuttenberg kommt ja dann noch danach, was ja auch, sage ich mal, für sie ein größerer Schritt raus aus der Komfortzone ist als so dieses böhmische Paradies, also die erste Open-World. Weil ne, in Kuttenberg hast du dann halt eine dichte Stadt. Da können wir halt jetzt noch nicht drüber reden, aber zumindest in der ersten Open World läuft es bei, würde ich sagen, den meisten von uns sehr performant und sehr rund über alle Plattformen hinweg. Also du hast immer mal natürlich kleinere Bugs, Glitches, mir ist es einmal abgestürzt, aber zumindest kam jetzt noch niemand und hat gesagt, Leute, bei mir ist das Spiel im ersten Gebiet völlig kaputt oder so. Aber trotzdem sollte man den Disclaimer noch mitnehmen, dass ne, es noch ein zweites Gebiet gibt und wir da noch keine Aussagen tätigen können. Also ich würde da schon allen empfehlen, zumindest zu warten auf den Release, wenn wir dann über das ganze Spiel sprechen können.
Auf einer Seite sind schon alle Systeme auch schon im ersten Gebiet im Grunde genommen vorhanden. Ja. Sprich, über das, was wir nicht reden dürfen, ist halt im Grunde genommen die Eskalation dieser Systeme. So, aber da kann durchaus noch was schief gehen, weil der Anspruch an die Engine und der Anspruch an das, was Kingdom Come 2 ja versucht, nämlich auch durchaus diese Simulation einer Mittelalterwelt, kommen wir ja sicherlich noch drauf zu sprechen, die wird natürlich in einer stark belebten Stadt deutlich komplexer, als es jetzt in einer dörflichen Gegend ist, wie es sie auch schon im ersten Kingdom Come gab. Also deswegen, auch wenn wir jetzt viel von unserer Begeisterung reden werden, weil das, ich glaube, so weit können wir uns schon aus dem Fenster lehnen, dass in Kingdom Come 2 das Niveau der ersten 10 Stunden hält. Falls es das hält, dann reden wir ja sicherlich von einem absoluten Genre-Meilenstein.
Ja, definitiv.
Und worauf habt ihr gespielt?
Ich habe auf meinem PC gespielt, also das ist jetzt mittlerweile hohe Mittelklasse mit einer 3080, vielleicht so niedrige High-End-Klasse. Ja. Also es ist, aber es ist ein guter PC, also ich habe auch auf WQHD gespielt, in Ultra-Wide, also durchaus ne, in hoher Auflösung, in Ultra-Details, mit Raytracing und DLSR, aber DLSS, Entschuldigung. Aber es läuft bei mir halt wirklich sehr, sehr gut. Also eigentlich konstant jenseits der 60 Bilder. Da gibt es kaum Einbrüche, wenn man mal irgendwie ein neues Gebiet, also wenn du mal irgendwo schläfst und dann plötzlich ist Tag und alle NPCs und so weiter müssen berechnet werden, dann kann es halt kurz mal nachladen. Aber das sind wirklich so winzige Einbrüche der Framerate. Also man kann da schon sagen, es läuft sehr gut. Und das ist auch das, was mir die meisten, also eigentlich alle bestätigen, die es auch auf dem PC spielen. Und Heiko hat ja auf der PS5 Pro gespielt.
Genau, ich spiele es auf der PS5 Pro. Da gibt's eben das wird auch, es gibt, man hat da keine Wahl, sondern es wird dann direkt ein PS5 Pro Modus aktiviert und der skaliert eben auf 4K hoch mit dem eben PS5 Pro eigenen Upscaler und hat da auch bombensichere 60 FPS. Das Upscaling ist nach meinen Beobachtungen sehr gut. Ich glaube, Raytracing hat es nicht, aber es sieht trotzdem auch auf der PS5 Pro fantastisch aus. Und ich glaube, auf der normalen PS5 gibt es auch keine großen Probleme, berichten die Kolleginnen und Kollegen von GamePro. Da gibt es halt die Möglichkeit, einen Qualitätsmodus mit 30 FPS oder einen Performance-Modus mit 60 FPS eben zu wählen. Auf der PS5 Pro gibt es halt einen direkten, einen dedizierten PS5 Pro-Modus.
Auf der Xbox Series X ist es auch so, also wie auf der Base PS5. Also da gibt's hier und da mal kleinere Einbrüche, wenn du halt auf gerade wenn du halt auf Quality spielst, weil du dann eben auf 30 Bilder gelockt bist. Aber insgesamt muss es wohl sehr rund laufen, dafür, dass es halt sozusagen die Base-Konsole ist. Also echt okay.
Das heißt, man muss jetzt nicht hardcore aufrüsten, um KCD2 spielen zu können?
Also, bisher nicht, ne? Also es wird sicherlich nochmal spannend in der zweiten Spielwelt. Wir erinnern uns alle noch an Baldur's Gate 3, das ja auch im ersten Akt in der ländlichen Gegend noch sauber und rund lief und dann, als dann die große Stadt Baldur's Tor dann im dritten Akt kam, das hatte dann ja doch nochmal andere Hardware-Anforderungen und da sind sowohl die Konsolen als auch PCs ins Rudern gekommen. Deswegen würde ich da jetzt noch nicht einen Haken dran setzen. Mhm. Da kommt noch eine Herausforderung, nämlich ne, eine Großstadt darzustellen. Aber grundsätzlich ist es schon insofern bemerkenswert, dass Kingdom Come, und daran merkt man eigentlich auch, dass schon der erste Teil diesbezüglich so ein bisschen seiner Zeit voraus war. Kingdom Come 2 macht technisch jetzt also auf optischer Hinsicht nichts Außergewöhnliches. Also Animationen sind jetzt nicht top of the game, Gesichtsanimationen okay, aber jetzt auch nicht Spitzenklasse. Raytracing, weiß nicht, wie es auf dem PC ist, aber wie gesagt, auf der PS5 Pro hält sich es in engen Grenzen. Beziehungsweise ist es gar nicht vorhanden. Aber es macht halt, wie schon der Vorgänger, Dinge mit seiner Spielwelt, mit dem Realismus, mit der Glaubwürdigkeit, mit den Wäldern.
Ja.
Dass es halt schon zu einem der schönsten Spiele wird, was nicht unbedingt jetzt technische Hintergründe hat, aber einfach wie diese Welt gebaut
ist. Ja, total. Also die, das ist halt wirklich an der Flip-Side, wenn du musst es nicht auf Ultra-Details spielen, genau deswegen, damit das Spiel fantastisch aussieht. Also die Art und Weise, wie halt diese, ja, es klingt jetzt sehr arzi-fazi, aber diese Komposition der Szenen und so weiter, die haben, du merkst halt, die haben sich sehr viel Mühe gegeben, zum Beispiel sicherzustellen, dass dieser Wald unglaublich organisch wirkt. Also die Kollegin Steffi, die ist so sehr drin im Wald, Kräuter, Pflanzen-Game und so. Ich nicht so, ich kann eine Eiche nicht von der Buche unterscheiden, obwohl ich vom Dorf bin. Selbst die meint, die Kräuter zum Beispiel wachsen da, wo es auch aus tatsächlich botanischer Sicht Sinn ergibt. Und das wäre wahrscheinlich nahezu niemandem aufgefallen. Gut, vielleicht im mittelalterlichen, die mittelalterlichen Enthusiasten sind da manchmal ja auch sehr drin in diesen Themen, da vielleicht schon, aber trotzdem, ja, also die haben halt auf solche kleinen Details geachtet und das führt halt dann dazu, wenn du, obwohl ja diese Landschaft in dem Sinne für uns vielleicht nicht so exotisch ist wie, keine Ahnung, eine Hawaii Open World in einem The Crew, ja, fühlt es sich trotzdem unglaublich magisch an, durch diese Natur zu laufen, weil halt, also selbst so was Popeliges wie halt ein Bach, der halt irgendwo in so einem kleinen Bachbettchen da sich entlang schlängelt durch den Wald, du bleibst halt davor stehen und guckst dir das an und staunst darüber, wie cool das aussieht, ja, also diese Welt in der Art und Weise, wie auch, ne, so, dass seine Panoramen und so in Position setzt, das ist schon sehr, sehr cool. Und man muss natürlich auch sagen, es ist jetzt nicht einfach nur irgendeine Open World, sondern sie haben sich da ja wirklich mit dem böhmischen Paradies auch eine Naturschauspiel aus Tschechien genommen. Also das ist ja so eine Sandstein-Felslandschaft, wo du halt sehr einen sehr schönen Kontrast hast aus so Felsen und dann dichten Wäldern und so kleinen Tälern, Lichtungen und so. Also das, was sie halt im ersten Teil schon gut hinbekommen haben, da schöpfen sie halt da natürlich aus den Vollen jetzt in der Fortsetzung.
Also rein technisch gesehen ist es der erste Sprung und deswegen ist es wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es so erstaunlich performant ist. Jetzt nicht gigantisch gegenüber dem ersten Teil, der ist 7 Jahre her, ne? Ja. Also klar, wenn ich jetzt auch den ersten Teil auf meiner, ich habe eine 3070, spiele, dann läuft das super. Und spricht, also dieser Sprung ist zumindest in der ersten Welt nicht sonderlich hoch.
Rein technisch, ja.
Rein technisch. Optisch und wie sie, also man merkt, sie haben einfach nochmal ihr Gespür für dieses Weltdesign nochmal verfeinert. Und das geht wirklich so weit und das habe ich in dieser Form noch seit Ewigkeiten nicht mehr erlebt. Und ich, dadurch, dass ich jetzt die PS5 Pro mir frisch zugelegt habe, spiele ich natürlich auch gerade viele Spiele, die sehr gut aussehen nach meinem Dafürhalten, wie halt ein Horizon 2 oder ein Gran Turismo oder so, die das halt auch alles unterstützen, ist meiner Frau alles egal. Bei Kingdom Come hat sie sich neben mir aufs Sofa gesetzt, einfach nur, um zuzuschauen, wie ich durch einen Wald gehe und war total fasziniert davon, auch von der Geräuschkulisse, also wie der Wald auch klingt und meinte so, ja, das ist halt, das wow, wie sieht das denn aus? Ne? Obwohl das, wie gesagt, technisch gesehen jetzt nicht großartig was Besonderes macht, aber das, wie sie es machen, ist halt das Besondere.
Ihr habt zwar gesagt, technisch war es jetzt kein großer Sprung, aber ein paar Veränderungen gab es ja trotzdem im Vergleich zum ersten Teil. Also sie haben jetzt auch Motion Capture verwendet. Wie deutlich sieht man den Unterschied da jetzt im Spiel?
Also schon, ich finde, also der erste Teil hat ja auch Motion Capture verwendet, aber man merkt, dass sie ja die Technologien verbessert haben. Also gerade viele von den Nebencharakteren sehen halt, wenn du mit ihnen sprichst, also so plastisch aus, dass man denkt, wie kann das eigentlich so ein unwichtiger Charakter sein? Und ich finde, das passt storymäßig auch ganz gut zusammen, weil halt auch die Nebenfiguren in diesem Spiel oft, sag ich mal, ich will jetzt nicht zynisch sein, aber mehr Persönlichkeit haben als manche Hauptcharaktere in anderen Spielen. Ja, also von daher, sie schaffen es zumindest mit den Gesichtern, diese Illusion zu transportieren, dass du es mit einer lebendigen Welt und echten Charakteren zu tun hast. Und im Endeffekt ist das ja eigentlich alles, was es braucht.
Es ist subtil. Also man merkt es, glaube ich, erst wirklich, wenn man es auch direkt mit dem ersten Teil
vergleicht. Ja. Ich habe ihn ja jetzt nochmal gespielt, also da merkt man den Unterschied schon, weil man hat den ersten Teil halt auch als sehr, sehr geil aussehend in Erinnerung, ne?
Und was das Spiel eben auch macht, die Animationen sind einfach deutlich vielfältiger. Also sei es jetzt beim Reiten, also da steckt eine Menge drin, sei es bei den Kämpfen, es gibt mehr Waffentypen und das ist ja auch alles, was mit MoCap dann aufgenommen wurde und da flexen sie direkt beim Spieleinstieg so ein bisschen,
ja.
So einer Burgbelagerung und da steckt schon eine Menge drin und eine sehr, sehr große Liebe fürs Detail. Das ist jetzt nicht ein Rockstar
Niveau,
das muss einem auch klar sein. Aber was das Spiel mit seinen Animationen und vor allen Dingen seiner Kohärenz schafft, nämlich das, was Dimi gesagt hat, ein NPC wird genauso vom Gesicht her wertig dargestellt wie ein Hauptcharakter, ist, dass du einfach einen sehr, sehr schnell ein sehr gutes Verhältnis zu dieser Welt aufbaust. Du kannst die Charaktere erkennen, du weißt, wer die sind, du baust Beziehungen auf und es hilft dabei halt eben noch mehr in dieser Welt zu versinken, was halt wirklich auch die große Stärke von Kingdom Come 2 ist.
Und die Vertonung finde ich ist auch echt gelungen. Also ich spiele es ja auf Deutsch jetzt für den Test, den Fabiano macht, aber ne, ich spiele es ja quasi auch so, wie es die meisten Leute spielen werden, nämlich in der deutschen Vertonung. Und zumindest die Hauptcharaktere, das haben sie echt gut hinbekommen. Ich finde, man merkt es immer bei, wenn zum Beispiel Sätze abbrechen oder so, wenn jemand irgendwem anders ins Wort fällt oder so. Ich finde, da merkst du bei Vertonungen oft, wenn die Lines halt separat aufgenommen wurden, dass es und selbst da ist das Timing in der deutschen Version, passt es sehr gut. Es gibt irgendwie eine Szene am Anfang, wo die beiden Hans und Heinrich in eine Burg rein wollen und weil sie ausgeraubt wurden, sehen sie halt aus wie so zerlumpte Umhertreibende und dann werden sie halt nicht reingelassen und dann bekommt, also es ist auch kein Spoiler, das passiert direkt am Anfang, aber da bekommt auf jeden Fall Hans was über, ja, und dann beleidigt er sie auch. Und das ist im Deutschen so pointiert gesprochen, ja, mit auch Schimpfwörtern, die ich jetzt nicht wiederhole. Gut. Ich musste so lachen, weil es so on point war. Und das passiert mir, ich meine, deutsche Vertonungen sind im Schnitt gut, ja, aber das passiert mir trotzdem selten. Und da habe ich mich so ein bisschen in die deutsche Synchro verliebt. Natürlich bei so manchen Nebenfiguren und so, ne, es ist nicht immer durch die Bank gleich überzeugend, aber das ist, glaube ich, echt meckern auf hohem Niveau. Also ich finde, wenn man das Spiel auf Deutsch spielt, hat man eine sehr, sehr tolle Erfahrung.
Die Dialoge sind auch gut geschrieben, ja. Das Timing passt und wie gesagt, es wirkt in sich einfach sehr rund und geschlossen. Das ist, lässt sich schwer an irgendwie technischen Details festmachen. Das ist was eher, was man spürt. Ne? Also wie du häufig in Spielen irgendwie so aus einem Dialog dich rausreißt, ja, aus der Atmosphäre oder irgendeine Animation. Das hast du in diesem Spiel nicht. Das ist alles irgendwie auf einem Niveau und es passt irgendwie alles zusammen.
Das Lip-Syncing war aber im ersten Teil nicht so perfekt zum Deutschen. Ist das jetzt besser?
Ist immer noch ab und zu ein Problem. Ja. Muss man halt schauen, ne, wenn dann die Version nochmal gepatcht wird zum Release, ob sich daran was ändert. Aber es ist immer noch nicht 100% perfekt, aber deutlich besser als beim ersten Teil. Also schon, da merkt man
Unterschied. Das ist tatsächlich der größte Sprung, wenn man es direkt vergleicht. Also sie haben offensichtlich da ein neues Animations-Toolset, das im Grunde genommen die Lippenbewegungen schon an die Dialoge automatisch anpasst. Man merkt das auch, wenn man zwischen den Sprachen wechselt, dass sich dann auch die Lippensynchronisation anpasst. Also das ist schon gut, aber es hat definitiv auch seine Limitationen. Also es ist weit jetzt von einem Niveau von einem Horizon 2 entfernt, was da für mich gerade so ein bisschen der Maßstab ist. Das muss man auch klar sagen.
Wir haben noch gar nicht wirklich über die Waffen auch geredet. Wir haben sie kurz angesprochen. Im Motion Capture wurden sie ja auch mit eingebaut mehr, die Waffensysteme. Im ersten Teil ist Heinrich ja ein Tölpel, würde ich sagen, was Waffen angeht. Und er hat sich hochgearbeitet. Wie ist das jetzt im zweiten Teil? Also fängt man dann wieder bei Null an? Weil das irgendwie so das Ding war von Kingdom Come
1? Nicht ganz bei Null, aber sie machen so müssen sie auch ein Stück weit so einen Story-Trick, dass du halt relativ viel neu lernen musst. Du fängst nicht ganz bei Null an. Also wenn du halt am Anfang gegen einen Banditen oder so kämpfst, hast du eine ganz gute Chance. Entschuldigung. Aber es ist schon so, dass du dir wieder sehr viel Waffenfertigkeiten aneignen musst. Aber das macht ja auch Spaß. Ne? Mhm. Also sie wollen ja diesen Realismus weiterhin transportieren, dass wenn du halt alleine gegen 3 oder 4 Banditen antrittst, in den meisten Fällen verliert man so einen Kampf. Mhm. Und da gehört dann auch mehr als viel Erfahrung mit irgendwie einem Streitkolben dazu. Dann musst du dich auch strategisch so positionieren, dass halt die Bogenschützen sich zum Beispiel nicht treffen können, weil ihr eigener Kollege dann in der Schusslinie ist oder so. Das ist sehr cool. Sie haben das Kampfsystem auch ein bisschen vereinfacht im Sinne, also ne, Vorsicht, ne, vereinfacht heißt nicht, es ist casual, aber es gibt jetzt zum Beispiel eine Schlagrichtung weniger, beziehungsweise 2 Schlagrichtungen, glaube ich.
Je nach Waffentyp,
genau. Also mit dem Schwert hast du jetzt von unten so einen Stich, ich glaube, im Vorgänger waren es ja, glaube ich, noch 5 Waffenrichtungen plus Stich. Also du kannst es halt von oben, von der Seite schlagen, von links und von rechts und dann nochmal so einen Stich. Da werden jetzt Puristen wahrscheinlich sagen, hätte ich mir gewünscht, dass sie da gar keine Kompromisse eingehen, aber ich finde, es ist immer noch ein Kampfsystem, das sowohl Heinrich als auch man selbst meistern muss, um eine Chance zu haben. Und selbst dann sind manche Auseinandersetzungen noch schwierig. Aber ich finde so, sie treffen eigentlich eine ganz gute Balance aus. Du fühlst dich nicht übermächtig, du musst vieles auch neu lernen. Aber Heinrich ist jetzt auch nicht mehr ein super Noob, der gar nichts auf dem Kasten hat. Auch beim Bogenschießen zum Beispiel. Also du triffst mehr als bei dieser elenden Hasenjagd im ersten Teil. Aber du hast auch noch eine Skill-Ceiling, wo du besser werden kannst.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich kenne wirklich kein Spiel, das dieses Dilemma aus, okay, wir haben einen Vorgänger, wo man am Ende ein starker Held und Ritter ist. Und wie löst man es dann? Weil viele werden mit Kingdom Come 2 zum ersten Mal dieses Spiel spielen. Ne? Das erste Teil war ja dann doch noch eher so ein Insider-Ding. Und der auch sehr quirky war auf seine Art und Weise. Und ich kenne wirklich kein anderes Spiel, das das so clever macht. Zum einen von der Story. Es gibt da direkt im Prolog einen Twist, der halt wirklich dafür sorgt, dich im wahrsten Sinne des Wortes von deinem hohen Ross runterzuholen. Und zwar direkt mit dem Gesicht in den Matsch. Du hast wirklich nichts am Anfang. Gleichzeitig passt es aber zur Geschichte, auch wenn es ein bisschen konstruiert ist, aber weitaus besser konstruiert als in den meisten anderen Spielen, die vor diesem Dilemma stehen. Du hast aber das Gefühl, dass es sich alles trotzdem irgendwie runder anfühlt. Und dass du dich einerseits hilflos fühlst, gewollt hilflos, aber trotzdem wahnsinnig motiviert bist, dieses Dilemma zu lösen, aus dieser Situation rauszukommen. Und durch dieses Rauskommen aus der Situation kommst du sehr gut in die Systeme rein. Ich habe im den ersten Teil, glaube ich, 40 oder 50 Stunden gespielt und es bis dahin nicht gescheit gerafft, wie man Speicherschnäpse braut. In Kingdom Come 2 habe ich das sofort drauf gehabt. So, weil es das viel, viel eleganter ins Quest-Design einführt, in die Tutorials, wie es dich reinführt. Und trotzdem macht dieses Spiel keine Kompromisse, was den Anspruch angeht. Ich würde sogar sagen, dass es sogar vielleicht sogar gerade am Anfang ein Ticken härter ist als der Vorgänger. Beim ersten Teil hast du halt gerade, weil du halt auch noch so ein Kacknoob bist, so ein bisschen Welpenschutz. Und den gibt es im zweiten Teil in dieser Form nicht.
Ja, also der zweite Teil hat auch einen umfangreichen Tutorial-Part, wo dir auch Dinge nochmal erzählt werden aus dem ersten Teil. Aber der erste Teil hatte ja wirklich einen sehr, sehr langen, sag ich mal, linearen Pfad, bevor du dann richtig in die Open World konntest. Da bist du ja erst in deinem Dorf, dann wird das überfallen, dann bist du, glaube ich, in Thalenberg, dann bist du danach in, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, aber dann musst du ja mit diesem Nachtwächter dann rumlaufen und so. Hatay, genau, Entschuldigung. Und so weiter und so fort. Und da kommt der zweite Teil schon schneller an den Punkt, wo es heißt, okay, du hast jetzt quasi 5 Groschen in der Tasche, du stinkst, du hast keine Klamotten,
alle hassen dich.
Viel Spaß. Ja. Okay. Und klar, also ne, Kingdom Come ist nicht hardcore, wie jetzt ein Survival-Spiel. Also du findest schon Orientierungspunkte und so, aber das Spiel schubst dich nicht hin. Also du kannst auch einfach, sobald die Open World sich öffnet, kannst du sagen, okay, ich zock jetzt erstmal Würfel, um diese 5 Groschen zu reinvestieren. Und dann kann es auch sein, dass du die verlierst. Mhm. Ja, du gehst rein mit deinem gesamten Geld. Und
die Leute sagen dir, dass du stinkst.
Ja, genau. Du hast Hunger und dann geht es dir wie mir. Das dauert dann quasi 5 Minuten und du bist Verbrecher. Heiko schafft es ja wirklich, dieses Spiel als ehrenhafter Heinrich durchzuspielen. Und bei mir hat das 5 Minuten gedauert, bis ich auf die schiefe Bahn gerutscht bin.
Das Spiel verführt dich eben auch. Also das Spiel sagt doch am Anfang, okay, du hast nichts und gibt dir aber schon zärtliche Hinweise darauf, hey, da hinten, da gibt's schon was du dir einfach mopsen kannst.
Und wenn's nur ein Kochtopf ist, ja, ich meine, Mundraub, ja.
Und ich habe halt gesagt, nee, ich will das nicht. Ich will nicht direkt zum Dieb werden. Also habe ich eine Kamillentee-Produktion hochgezogen, um mir meine ersten vernünftigen Klamotten leisten zu können.
Ja, und du kannst halt eben auch da wieder, ne? Das kannst du alles komplett freeform machen, wie du willst, aber die Main Quest gibt dir dann die Möglichkeit, und auch da kein Spoiler, du kannst halt entweder zu einem Müller gehen oder zu einem Schmied, um halt die Hauptquest voranzutreiben. Du kannst auch zu beiden gehen, das schließt sich nicht aus. Und das eine ist halt dann eher für den Spielstil eines ehrenhaften Menschen wie Heiko. Und das andere ist für meinen Spielstil, also halt, ne, vielleicht auch mal irgendwie das mit dem Gesetz jetzt nicht zu eng zu sehen. Und dann kann man sich auch so ein bisschen führen lassen vom Spiel. Und ich finde, das ist auch was, was sie, finde ich, sehr, sehr geschickt und sehr viel besser machen als beim ersten Teil. Diese Wechselwirkung aus, wie sehr nimmt es sich an der Hand und ne, auch die unterschiedlichen Spielertypen. Also das ist schon sehr cool gemacht. Was ich noch sagen wollte zu dem Übernehmen, was ich auch stark finde, ist, so bestimmte Sachen werden übernommen, weil es zu nervig wäre. Also jetzt nochmal neu lesen zu lernen, das war im ersten Teil cool und für sich auch cool. Aber Heinrich kann halt jetzt lesen und das wird ihm auch nicht mehr genommen.
Der Arme.
Und was ich auch cool finde, du lernst ja Schmieden, was ja ein neuer Skill ist.
Genau, ja.
Aber Heinrich ist ja der Sohn eines Schmieds im ersten Teil. Und sie führen das sehr cool ein, dass er dann ein Tutorial hat, wo ihm das auch dann erklärt wird von dem Schmied. Und er hat sehr oft aber so wiedererkennt, ja, das kenne ich schon von meinem Papa. Und das haben wir schon so gemacht. Und ja, verstehe ich schon und so. Und gleichzeitig musst du es aber handwerklich meistern. Und dann ist dieses Minispiel, also gerade wenn du Hufeisen schmieden willst, ist gar nicht so einfach. Weil du hast dieses kleine Hufeisen, was halt so ein U ist. Und muss es halt mit dem Hammer erstmal treffen. Und ich weiß nicht, wie es mit dem Gamepad ist, aber mit der Maus ist das sau schwer. Und Heinrich verliert halt sehr schnell die Puste. Und das passt dann wieder zusammen, weil er hat ja ewig nicht geschmiedet. Oder beziehungsweise das Handwerk ja auch nie wirklich ausgeübt, weil dann ja sein Dorf im ersten Teil überfallen wurde. Also da merkst du, sie haben sich im Detail so viele Gedanken gemacht, dass es nicht zu gamey wirkt, aber trotzdem spielmechanisch spannend ist und spaßig ist und so. Und das macht unheimlich viel Spaß, da einfach Sachen auszuprobieren.
Gibt es sonst irgendwelche Neuerungen im Spiel?
Naja, es gibt ne, neue Waffentypen, wie gesagt, dass du jetzt eben auch Armbrüste hast. Später kommen dann noch Feuerwaffen hinzu, die wir jetzt noch nicht im ersten Teil haben. Aber ich glaube, die große Neuerung bei Kingdom Come 2 ist so ein bisschen das, was Demi angeteasert hat, ist, wie alles ineinander greift. Ja. Im ersten Teil war es noch so, du hast irgendwie so gespürt, was sie wollten, du hast gemerkt, dass das was Besonderes ist, aber viele Dinge haben noch nicht so wirklich zusammengepasst. Also gerade was zum Beispiel dieses Zusammenspiel aus Open World und Quests halt gab. Es gab direkt in der ersten Stadt, wo man ist, eine komische eine Nebenquest, wo man irgendwie Räuberlager ausräuchern wollte, für die du zu dem Zeitpunkt eigentlich noch komplett unterlevelt warst. Du hast eigentlich keine Chance und bist dann relativ schnell in der Sackgasse gelandet. Ich glaube, du hast es gelöst, indem du immer mit Bogen weggelaufen bist.
Kreis gelaufen um den Gegner und habe ihn in den Kopf geschossen. Das
So, und sowas gibt's in der Form nicht mehr.
Ja.
Auch eine Sache, bei der ich es ganz besonders gemerkt habe, ist, wie dich das Spiel sanft dahin stupst, eins der größten Probleme des Vorgängers zu lösen oder nicht mehr zu haben. Der Vorgänger suggeriert dir die ganze Zeit, okay, du bist so, schaltest die Spielwelt nach und nach frei. Ne? Du bist erst da in der Burg, dann machst du alles rund um die Burg, dann gehst du da hin, dann machst du alles rund darum. Und das war ein großer Fehler im Vorgänger, das so zu machen. Und der Nachfolger löst es so durch das gesamte Quest-Design. Selbst die ersten Nebenquests und Open-World-Aktivitäten schicken dich schon direkt kreuz und quer durch die gesamte Welt, sodass du sehr schnell ein Gefühl für die erste Open-World entwickelst und sich viel, viel schneller zu Hause fühlst in diesem Spiel. Und es sind so viele Kleinigkeiten, wie sich das Reiten anfühlt, dass jetzt dein Pferd einfach sehr, sehr zuverlässig auf diesem Weg bleibt und du es quasi vom Weg abführen musst, damit das funktioniert. Wie du mit deinem Hund interagierst, dass die Kämpfe nach wie vor anspruchsvoll sind, aber du dieses Gefühl hast, die sind beherrschbarer als im Vorgänger, ohne dass das Spiel dabei verwässert wird oder sich an irgendwelche, das klingt immer so blöd, Mainstream meine ich jetzt nicht negativ, aber es biedert sich keinen Trends an.
Ja, also ich habe ja mit den Entwicklern auch in Prag gesprochen, so ihre Kernphilosophie ist so ein bisschen in allen Dingen, die Kingdom Come 1 gut gemacht hat, aber vielleicht noch ein bisschen rough, weitergehen, soweit du halt rankommen kannst daran, es komfortabel und aber auch stimmiger zu machen, ohne es kaputt zu machen. Also zum Beispiel auch in der Open World. Die Open World ist immer noch meilenweit davon weg, eine Assassin's Creed Open World mit 1000 Fragezeichen zu sein. Dafür gibt es ja nichts gegen Assassin's Creed Open Worlds, aber das will es ja nicht sein. Es will glaubhaft sein. Und in einer glaubhaften Open World hast du nicht an jedem Wegesrand jemanden stehen, der sagt, hey, mir wurde das Wasserloch vergiftet, ja. Aber sie haben mehr Landmarks. Und wenn es nur ist, ein sehr schöner Wasserfall oder eine schöne Struktur oder was weiß ich nicht alles. Also es gibt ein bisschen mehr zu entdecken, ein bisschen mehr zu tun. Aber es ist immer noch eine sehr organische Open World, die sich mal traut, auch über weite Strecken nichts anzubieten, außer halt ein Acker. Und das ist einfach sehr schwer, so mit dem Finger das auf einer, in einer Bullet-Point-Liste anzuzeigen, was alles da, aber wie Heiko sagt, es fühlt sich besser an. Und ich finde, man merkt es daran, dass es in diesem Spiel noch viel, viel mehr Spaß macht, einfach Kram auszuprobieren. Das klingt so banal, aber ich finde, viele Spiele haben das gar nicht so, auch Open-World-Spiele, dass du sagst, was passiert, wenn ich das jetzt mache? Was passiert, okay, kann ich das machen? Ja, und sei es nur, okay, was passiert? Ich habe jetzt ganz viel in diesem Dorf da rumgelungert und Würfel gespielt und so. Was passiert, wenn ich jetzt einfach mal querfeld einlaufe? Ah ja, klar, es gibt ja Wölfe hier. Aber da ist ja jetzt nur ein Wolf, dann hau ich den an. Ah ja, nee, Wölfe sind ja im Rudel unterwegs. Und zack, hast du 5 Wölfe, um dich, die dich halt zu Hackfleisch verarbeiten. So. Und du freust dich darüber. Denkst du so, ja, ist ja geil, ja klar, ist ja blöd, vom Wegesrand abzukommen. Oder du reitest irgendwo lang und da sagt irgendein Typ, ja, komm doch mal rüber. Ja, dann gehst du rüber, ist natürlich ein Bandit. Ja, und dann, also so, dass dieses Lehrgeld, dass das Spiel, aber gleichzeitig andere Sachen funktionieren. Ja, was wäre jetzt, wenn jetzt einfach nur jemand durch die Pampa läuft und ich sag mir, okay, der hat ja schöne Klamotten an, ich raub den jetzt mal aus. Das kann man machen, ja, aber es kann natürlich auch sein, dass du gesehen wirst. Und dann kann es sein, dass die Person dann ins nächste Dorf läuft und dich verpfeift. Und dann sucht dich die Wache. Und dann gerätst du in so einen Loop rein von wegen, ne, und wenn du aber sowieso schon in diesem Dorf hier rumgelungert bist und halt sehr verdächtig nachts unterwegs warst, vielleicht auch ohne Fackel oder so, dann merken sich die Dorfbewohner, ah ja, das ist eh schon eine zwielichtige Person, der wird das wahrscheinlich gewesen sein. Und selbst wenn du gar nichts gemacht hast, kann es sein, dass du dann dingfest gemacht wirst oder du wirst für ein Verbrechen rangezogen, dass du vielleicht vor Ewigkeiten begangen hast oder so. Also dieses Experimentieren mit dieser Sandbox macht unheimlich viel Spaß. Ja, es gibt auch manchmal Dinge, wo es dann halt nicht so ganz zusammenpasst, dass gerade wenn man halt so viele Verbrechen begeht wie ich im Spiel, ja, und dann merkst du, okay, die Systeme, manchmal knirscht es dann ein bisschen, dass dann Leute dich anraunzen, was bist du denn für ein Otto? Und dann aber im Dialog total nett zu dir sind, dass du halt einen guten Ruf hast, aber durch das, was du in den Quests gemacht hast, bist du eigentlich irgendwie, ne, dann beißt es sich dann, wie sie mit dir umgehen, das passt nicht so ganz zusammen. Aber ich habe es lieber so, dass es manchmal nicht zusammenpasst und du trotzdem über weite Strecken so eine unheimlich überzeugende Open-World-Illusion oder so eine Welt-Illusion hast, wo alle ihre eigenen Tagesabläufe haben, individuell auf dich reagieren, als dass sie auf all das verzichtet hätten und dann stattdessen die Open-World so steril und halt irgendwie unglaubwürdig wirkt.
Vor allen Dingen sorgt es dann im Endergebnis dafür, also wir spielen das gerade mit sehr, sehr vielen Menschen, aber dass wirklich jede Einzelperson von uns dieses Auftaktdilemma, und wir reden hier vom Anfang des Spiels, anders gelöst.
Ja.
Ich bin halt der einzige Typ mit seiner Kamillentierhandel. Ja? Niemand ist auf diese Idee gekommen, sich diese Mühe überhaupt zu machen. Ja?
Ich finde das schön.
Fabiano ist großartig darin, sich erst einen anzusaufen und dann alle umzuhauen, aus Versehen, wie er sagt. Ja? So kommst du halt auch irgendwie an deine Klamotten ne? Und Dimi ist halt dann so ein bisschen auf Samtpfoten unterwegs.
Rein aus Testzwecken, ja.
Unsere Mary ist Ewigkeiten einfach nur durch die Botanik gelatscht und hat gesagt, ach, sie erkundet einfach mal die Open World, ist zigmal aus den Latschen gehauen worden. Hat, glaube ich, auch viel später als die anderen dann irgendwie Pferd bekommen oder so und hatte trotzdem Spaß daran. Also jeder erlebt dieses Spiel sehr, sehr anders.
Ja, und das Spiel managt das halt ganz gut darüber, wie es dir einen Mangel suggeriert. Weil natürlich, es gibt viele Open-World-Spiele, die halt reingehen mit, du bist niemand. Aber dieses Spiel macht es so sehr unmittelbar zu deinem Problem. Weil du halt wirklich diese 5 Groschen in der Tasche hast. Das ist, womit du startest. Und du bist erstmal damit beschäftigt, irgendwie aus diesem Loch wieder rauszukommen. Und ich finde, eigentlich ist es ein Meisterstück, dass du durch diesen Mangel mit den meisten Spielmechaniken dich in irgendeiner Form beschäftigst. Weil zum Beispiel auch, dass du nicht speichern kannst. Ja, da scheiden sich ja die Geister und sie werden sich auch im zweiten Teil wieder scheiden. Aber du bekommst diesmal direkt am Anfang das Rezept für diesen Retterschnaps. Und du kannst halt hingehen und sagen, okay, kann ich den Kram jetzt nicht einfach selbst brauen? Ja, und Weil ich will ja gerne möglichst oft speichern können. Aber dafür brauche ich, wenn ich das selbst brauen will, brauche ich Tollkirschen. Ja, wo findet man die denn? Und dann begibst du dich auf den Pfad und pflückst halt Kräuter und versuchst rauszufinden, wo findet man diese Tollkirschen? Und dann erfährst du halt, okay, das wächst halt manchmal auf Lichtungen. Dann schaust du dir die Open World an. Wo sind denn überhaupt Lichtungen? Und dann bist du motiviert, durch die Open World zu gehen und dir das vielleicht mal anzuschauen. Oder du sagst, pfeif auf den Retterschnaps, ich will erst mal ein eigenes Bett haben, weil da kann ich ja statisch speichern und beschäftigst dich dann damit. Und dann folgst du vielleicht der Hauptquest, in der Hoffnung, dass du dann da halt ein Bett bekommst. Oder du sagst, nee, ich will mir einfach ein Dauer-Penthouse kaufen in der Schenke. Dafür brauche ich aber Geld. Wie bekomme ich an Geld? Ja, vielleicht, indem ich irgendwie pokere oder so. Ja, oder Würfel spiele. Und ich finde das sehr schön, weil das Spiel ja nicht hardcore ist, im Sinne von, du verhungerst nach 5 Stunden, wenn du das nicht sofort machst. Es hat zwar diese Survival-Mechaniken, aber sie sind eher light. Aber trotzdem leitet dich dieser Mangel eigentlich sehr unmittelbar an, dir erstmal eigene Ziele zu stecken. Und das finde ich immer klasse, wenn ein Spiel funktioniert über eigene Zielsetzungen. Außer du willst unbedingt Questen, das kannst du natürlich auch machen. Kingdom Come ist immer noch ein extrem story-fokussiertes Spiel. Du kannst doch einfach, wenn du willst, dieser Story folgen und sie ist fantastisch. Zumindest in der Art und Weise, wie sie mit Entscheidungen umgeht, mit unterschiedlichen Lösungsansätzen und so, ist sie zumindest am Anfang sehr, sehr cool. Und das geht auch.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe bei einem Content Creator gesehen, es gibt auch eine Save and Quit Option jetzt.
Genau, das hatten sie ja damals beim ersten Teil nachgepatcht. Ja. Das gibt's jetzt im zweiten Teil direkt und es legt auch ein Hard Save an, also nicht wie bei Dark Souls, dass es halt beim Beenden speichert und wenn du wieder reingehst, wird es gelöscht, dass du halt nicht Save scrummen kannst, sondern du kannst theoretisch dieses Save Game, das beim Verlassen angelegt wird, immer wieder neu laden, solange du es nicht überschreibst. Das ist nur, es geht der Idee des Spiels ein bisschen entgegen, genau, ja. Und es ist halt auch Banane. Das Spiel macht ja wirklich einen Hard-Shutdown auf PC. Also sie machen es ungelenk genug, dass, glaube ich, die Leute, also es vermittelt immer noch die Message, die das Spiel gegenüber dem Speichern vermitteln will. Aber du kannst auch einfach nur mal, wenn du mit dem Hund raus musst, einfach mal rausgehen und dann speichert es.
Das ist unproblematisch und ich habe jetzt im zweiten Teil dieses Speichersystem tatsächlich als Vorteil empfunden, weil ich normalerweise jemand bin, der insbesondere Rollenspiele sehr mechanisch spielt. Also immer nur nach, ne, was ist mein Vorteil? Und ach nee, dieses Ergebnis der Quest hat mir nicht gefallen. Ich lade nochmal und mache einen anderen Dialogweg. Und durch dieses Speichersystem treffe ich sehr viel bewusster meine Entscheidungen und es fühlt sich für mich rollenspieliger an. Es zwingt mich dazu, das Ganze mehr wie ein Rollenspiel zu denken oder halt auch drüber nachzudenken. Okay, ich soll jetzt hier einen Banditenanführer-Ding festmachen. Das ist da hinten oben links. Ich ruhe mich erstmal aus. Aber vielleicht hole ich mir noch einen Speicherschnaps und speichere, bevor ich da hingehe. Und das sorgt aber auch wieder für einen anderen Spannungsfaktor. Es zwingt mich zu anderen Überlegungen. Und gleichzeitig lebe ich viel häufiger mit meinen Entscheidungen, weil auch dieses Spiel jetzt mal abseits von den Quests und den Kämpfen, wo das Spiel im Übrigen ja auch Autosaves.
Ja, ja, auch sehr großzügig, ja.
Genau. Also es kann schon mal sein, insbesondere, geben wir hier schon Tipps, ne? Also wenn man sehr viel Open-World-Erkundung macht, dann kann es schon mal sein, dass so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Spielfortschritt verloren geht, weil man dann halt einfach irgendwo bei Banditen über den Weg läuft, hat noch kein Pferd, um ihn wegzugaloppieren. Das nivelliert sich aber sehr, sehr schnell. Und wenn du dann spätestens, wenn du dein Pferd hast, sind auch Banditen kein Problem, dann reizt du ihn einfach weg. Aber das Spiel ist auch besser drin als der Vorgänger, dass coole Dinge passieren, wenn du eigentlich scheiterst. Also wenn du manche Ergebnisse sind sogar besser, wenn halt ein Skillcheck scheitert, weil was Witzigeres passiert oder weil sogar eine Belohnung passiert oder so. Ich habe es gestern mal testweise bei so einem Nebenaktivität, war so ein kleines Turnier ausprobiert. Und wenn du alle 3 Kämpfe verlierst, ist die Belohnung sogar höher oder besser, als wenn du alle 3 gewinnst. Auch in der Logik durchaus verankert des Spiels. Das heißt, es trainiert dir auch an, leb mit deinen Entscheidungen, leb mit der Art und Weise, wie du spielst. Und dadurch passieren unglaubliche Dinge. Und das ist halt einfach so, dass das jetzt ein Fabiano zu einem Trunkenbold und Schlägertypen
ja.
Und er lässt sich jetzt in diese Rolle fallen und erzählt jeden Morgen neue Geschichten, was ihm gerade wieder passiert ja. ist, wem er wieder aus Versehen eins auf die Glocke geben musste.
Das ist fantastisch. Es ist wirklich fantastisch und auch beim Schleichen gilt das im Übrigen auch genau das, weil das sind so normalerweise in Spielen macht man halt Safe Scumming, wenn es darum geht, ne, ich will irgendwie Diebstahl machen, speichere ich vorher ab, gucke, ob ich die Tasche geplündert bekomme. Wenn die Person das merkt, lade ich neu. Mhm. Ja. Und dadurch, dass du halt besser haushalten musst und dadurch, dass auch die Konsequenzen deiner Taten manchmal zeitversetzt sind, wirst du halt angehalten, mit deinen Entscheidungen zu leben. Ja. Und also ich habe im Spiel Raubzüge gemacht, wo ich dachte, das lief absolut reibungslos und komme dann halt sehr viel später in diesen Ort zurück und dann sagen die, ja, hier wurde jetzt die Tage was geklaut, das bist bestimmt du gewesen. Dann sage ich, nee, sehe ich nicht ein, jetzt hier zu zahlen. Ich bin unschuldig, jetzt diesmal. Aber
diesmal ausnahmsweise.
Aber ich habe natürlich die Taschen voll mit Diebesgut. Ja. Also, ne, und dann gibt's da eine Schlägerei, weil ich denke, ich habe jetzt 30 Minuten nicht gespeichert. Ist mir jetzt gerade egal, ich hau dich weg, du blöde Wache. Ja, und dann hau ich die blöde Wache weg. Und dann sieht das aber eine, rennt irgendwie hin und dann werde ich wegen Mordes gesucht. Dann denke ich, das ist doch jetzt so ein Käse, ja. Und das führt aber dazu, dass ich zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt je in einem Rollenspiel damit lebe, dass ich in einem Ort wirklich gesucht werde als Verbrecher. Weil normalerweise will ich immer auch da wieder, ne, Perfektionismus. Man will, wenn man Dieb ist, will man Meisterdieb sein, wo niemand weiß, dass man irgendwie Dreck am Stecken hat. Aber jetzt werde ich halt wirklich gesucht da und lebe damit. Und wenn ich da jetzt reinkomme in diese Stadt, kommt sofort die Wache gelaufen. Also jetzt, wenn ich in diese Stadt gehe, um zu handeln oder so, gehe ich immer irgendwie so, dass mich niemand sieht, mach schnell meine Geschäfte und guck, dass ich wieder wegkomme. Und das im Endeffekt, das Storytelling, das in deinem Kopf dadurch entsteht, ist viel besser, als wenn ich es geminmaxed hätte.
So. Auch im umgekehrten Sinn, ne? Also ich werde natürlich überall geliebt.
Ja.
Außer von den Köhlern. Und ich weiß nicht mal warum. Ich vermute, dass ich irgendwann mal da bei einem Auftrag halt jemanden da aus Versehen vielleicht über den Jordan geschickt habe. Und
ja.
Köhler, auch da, ne, realistisch, die haben ja außerhalb der Dorfgemeinschaften gewohnt, die waren sehr für sich. Und ich habe einen Auftrag bekommen, wo es darum ging, halt einen Banditenanführer in einem Köhlerlager zu dingfest zu machen. Viele werden diese Quest so spielen, dass man eben auch die Köhler davon überzeugen kann, diesen Anführer auszuliefern. Bei mir gab es diese Option halt gar nicht. Mhm. So, also, sondern, und das fühlte sich halt einfach richtig an.
Es hört sich so an, als ob es so ein bisschen das macht, was Spieler ja ursprünglich machen, dich so einfach in eine andere Welt für ein paar Stunden wirklich reinzuziehen und dass du so ein zweites Leben irgendwie aufbaust dort.
Es hat auf jeden Fall, ne, dieses Schlagwort Immersion, aber es hat auf jeden Fall, also es muss ja mal aufpassen, ne, wenn man von historischem Realismus und genau, so weiter spricht, es sind ja auch immer sehr viele Leerstellen und so, aber das Spiel erschafft zumindest die Illusion einer sehr organisch ineinander verwobenen Welt, in der das, was du tust, innerhalb der Welt auch logisch Sinn ergibt, ja, und die Art und Weise, wie du Heinrich spielst, er ist ja immer noch ein festgefertigter Charakter, ja, er ist ja nicht komplett sandboxy, also du wirst aus ihm niemals jemand machen, der sich jetzt wie ein rücksichtsloser Mörder in jedem Dialog verhält, aber die Arten, also die Nuancen, wie du ihn spielen kannst, das ergibt alles schon dann Sinn und das dadurch, dass auch die NPCs so glaubhaft ihren Tagesabläufen nachgehen, das ist halt einfach sehr cool, wenn du dann ein Banditenlager findest, irgendwo. Also es gibt da diesen Ort in der ersten Open World Apollonias, wo halt ganz viele Felsen rumstehen und da hast sehr viele enge Schluchten. Und das wird natürlich dann vor allem genutzt für Leute, die sich auch irgendwo verstecken wollen. Ja, entweder weil sie von der Gesellschaft ausgegrenzt werden, weil sie auf der Flucht sind. Man erlebt da halt eine sehr tolle Quest mit einem Pärchen, das auf der Flucht ist. Entweder weil sie Einsiedler sind, die irgendwie Dreck am Stecken haben oder sagen wir mal vor ihrer Vergangenheit weglaufen oder eben aber auch einfach Banditen. Und dann findest du diese Banditen und denkst dir, ah ja, wie mache ich die jetzt? Ja, ich kann im direkten Kampf, kann ich das nicht machen. Dann wartest du halt, bis Nacht ist. Und dann haben sie aber nur einen, der halt Wache hält und der Rest schläft. Und dann kannst du, wenn du willst, hingehen und sie halt nacheinander wegmurksen. Oder du machst es bei Fabiano und vergiftest einfach deren Essen. Dann schlafen sie halt alle ein. Und dann kannst du sie nachts beklauen oder. Also diese Art von Interaktion mit der Open World, das macht das Spiel halt sehr gut. Dass du immer das Gefühl hast, wenn du dir etwas ausmalen kannst, was du gerne machen würdest, ne, mit gewissen Grenzen, dann kannst du sehr viel auch einfach machen.
Es ist auch sehr reaktiv.
Also, ja.
Ne, ein Beispiel, ne, man hat wieder ein Pferd, man kann auch wieder einen Hund haben, die hast du aber am Anfang nicht.
Ja.
Und beim, das ist jetzt auch kein Spoiler, es gibt jetzt beim Hund eine, um den Hund wiederzufinden, eine wirklich gigantische, epische Questkette, die dich wirklich von A nach B, nach C, nach D und wieder zurück durch die gesamte Spielwelt führt. Kannst, aber es kann dir halt auch passieren, dass du halt einfach über ihn stolperst. So, und dann ist aber auch die Questkette weg.
Ja,
also,
ja.
Das muss einem auch klar sein, und ich glaube auch durchaus, dass das für Diskussionen sorgen wird. Das Spiel ist da in jeder Hinsicht konsequent. Du kannst dir fantastisch geschriebene Questketten komplett zerstören, weil du halt einfach mal durch den Wald gehst, dann deinen Hund findest und dann hast du ihn halt so.
Ja.
Weil es ergäbe ja auch erzählerisch keinen Sinn, dass ja, wenn man seinen vermissten Hund findet, dann halt sagt, ach, mir egal, ich will die Questkette zuerst spielen. So. Na, also das Spiel ist da auch schon in dieser Hinsicht gnadenlos und es bringt natürlich auch ein paar Nachteile mit sich, auf die man sich einlassen muss. Eben wie dieses, das Scheitern zum Spielkonzept gehört.
Ja.
Also du wirst mit diesem Spiel keinen Spaß haben, wenn für dich immer alles perfekt laufen muss. Das Spiel hat durch diese sehr realistisch gebaute Welt natürlich tendenziell sehr lange Laufwege, obwohl es eine Schnellreisefunktion gibt. Aber auch die kostet Zeit.
Und birgt das Risiko, dass du überfallen wirst in der Schnellreise, ne?
Genau. Und du hast dieses mit den Kämpfen, dass du dich da auch teilweise reinarbeiten musst, dass du selbst, ich hab mich da so verloren in der Welt, dass ich ja wirklich bis zu diesem Wechsel nach Embargo, ich wollte halt alles mitnehmen in dieser Welt und ich habe jetzt, glaube ich, 1600 Groschen gerade.
Mhm.
Also ich bin jetzt wirklich.
Ich bin auch sehr reich.
Ich bin wirklich, aber ich habe es mir ehrlich verdient.
Ehrenhaft, ja, genau.
Also ich habe mir wirklich ehrenhaft ein Vermögen verdient.
Wie teuer ist dieser Kamillentee?
Ich habe dann anderweitig Geld verdient.
Das war nur das Startkapital, also. Ja.
Genau, das war Startkapital. Und hab dann, aber ich kann tatsächlich sehr gut falschen. Dadurch, dass mich alle lieben, kriege ich tatsächlich sehr gute Preise für meinen Kram. Aber selbst dann kann es mir immer noch passieren, wenn ich unvorsichtig bin und, wie Demi sagt, vier Banditen gegenüberstehe als Alleiniger. Es reicht, wenn da zwei in deinem Rücken sind. Und dann dauert es 5 Sekunden und du liegst im Gras.
Mhm. Ja. Ja, oder dass du dass NPCs in bestimmten Quests auftauchen und wenn du vorher andere Quests gemacht hast, hast du eine andere Beziehung zu denen. Also du kannst auch, wie Heiko auch sagt, man kann einfach, ich will nicht sagen, mega, mega viel verpassen. Also das Spiel ist jetzt nicht so, dass man permanent einen Guide wälzen muss, um irgendwie Spaß zu haben, aber es ist halt wie im echten Leben. Du kannst nicht immer die Konsequenzen deiner Handlungen direkt unmittelbar angezeigt bekommen. Und manchmal sind Quests, Nebenquests auch eingebunden in andere Quests. Und wenn man da eben also bei dem Hund ist es zum Beispiel so, wenn du das alles abkürzt, also die gehen ja, geht da nicht nur eine einzige Quest flöten, sondern noch eine zweite Quest, die damit dranhängt. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man die eventuell auch so losgelöst davon aktivieren kann, aber das ist eben sowas, das Spiel ist, eigentlich will es mehrfach gespielt werden, einfach damit du sehen kannst, wie unterschiedlich die Verläufe auch sein können.
Oder um ein noch krasseres Beispiel zu nennen, das wir in unserer Testgruppe hatten, ist im Rahmen der Main Quest, da geht's um den Einsiedler, soll man einen Einsiedler finden. Du hast aber nur eine Chance, mit diesem Einsiedler überhaupt zu reden, wenn du weißt, wer das eigentlich ist. Mhm. Wer das eigentlich ist, findest du aber nicht im Rahmen dieser Main Quest heraus, sondern im Rahmen einer total banal wirkenden, ich weiß nicht mal, ob es eine Aktivität oder Nebenquest ist, die auf den ersten Blick überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber es ergibt dann eine komplett logische Querverbindung. Und deswegen gab es bei uns viele, die diesen Einsiedler dann umgebracht haben, denken, das ist, und das auch in der Überzeugung, das Richtige
getan. Und da entgeht dir viel. Also
und das Richtige getan zu haben. Und ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich wusste, wer das ist.
Ja. Das heißt also, Nebenquest und Hauptquest sind auch gut miteinander verwoben letzten Endes. Also es ist nicht so, dass ich, keine Ahnung.
Ja, schon auch sehr organisch.
Ja.
Ne? Also auch Dinge, die du in Nebenquests tust, da muss man jetzt aufpassen, nicht zu viel zu spoilern. Mhm. Aber Dinge, die du in Nebenquests tust, können sich halt auswirken auf die Hauptquests, durch die Art und Weise, wie du auch Beziehungen zu Charakteren hast und so. Also das finde ich ist schon recht eng verwoben und recht gut verwoben. Also selbst in so banalen Aktivitäten können mal Charaktere aus der Hauptstory auftreten, wo du es vielleicht am allerwenigsten erwartest. Ich meide jetzt hier echt Spoiler. Aber das haben sie sehr gut gemacht. Also Kingdom Come fällt halt auch nicht aus seiner eigenen Rolle. Du bist nicht so, ich muss dringend irgendwo hin und mach jetzt aber erstmal, werd jetzt erstmal Schmied und das hat gar nichts miteinander zu tun, sondern auch wenn du es mechanisch tust, bleiben diese Dinge immer eng verwoben und eng miteinander in Verbindung.
Es gibt schon ein paar Aktivitäten, die so ein bisschen Füllmaterial ist.
Aber noch deutlich besser als in anderen Spielen.
Viel besser als ein, weil das Ding ist, was dann Kingdom Come eben macht. Es gibt schon, ne, Schäfer, die von Wölfen bedroht werden. Schütze den ersten Schäfer, sagt dir halt der Schäfer, ey, der andere Schäfer hat auch noch ein Problem. Dann gehst du halt hin und, aber selbst diese Aktivitäten haben alle einen eigenen Twist, mal spielmechanisch, mal storytechnisch und selbst so eine banalen Aktivitäten können tatsächlich in einer Main Quest wieder aufgegriffen werden und sei es nur als Dialogoption.
Mhm. Gut, abschließend, euer Fazit, ist Kingdom Come Deliverance 2 schon jetzt das Rollenspiel des Jahres?
Naja, muss man halt immer aufpassen mit sowas, weil wir sind immer noch in der Preview-Phase.
Ich muss ja hier ein bisschen einen Hype
machen. Nee, das ist schon okay, ja. Quasi, um es einfach nur zu sagen, man sollte da ein bisschen aufpassen, weil wir jetzt einfach noch kein finales Fazit ziehen können. Aber ich glaube zumindest, wie Heiko auch gesagt hat, wenn das Spiel die Qualität, die es am Anfang hat, durchzieht, ist es ein Rollenspiel, über das wir sehr, sehr lange reden werden. Also zumindest auch, ne, GameStar ist ja auch in der Zielgruppe, die sie anspricht, sehr so für klassische, ne, Rollenspiele. Und zumindest haben wir sehr viele klassische Rollenspielfans innerhalb unserer Leserschaft und auch Mittelalterfans und so weiter und so fort. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein Rollenspiel sein, über das die Leute viel reden werden, die es spielen, ja, über das man viel Quatsch erzählen kann, also im Sinne von, ne, was ich erlebt habe und was du erlebt hast und so weiter und so fort. Ich weiß ja nicht, ob es in Sachen Verkäufen jetzt ein Baldur's Gate 3 sein wird, wenn es um den Impact geht, den es hat. Ich weiß es nicht, also kann sein, weiß es nicht. Aber jetzt mal, um nicht zu sehr in die Glaskugel zu schauen, ich kann mir schon vorstellen, dass es zumindest eines der besten Rollenspiele 2025 sein kann, wenn es das Niveau hält, das es am Anfang hat.
Ich glaube, es wird ein Spiel sein, das diejenigen, die sich darauf einlassen, die werden es wirklich lieben.
Ja.
Also das ist, ich glaube, man hört es jetzt hier auch schon so ein bisschen raus.
Du
musst dich auf das Spiel aber einlassen.
Ja.
Es wird auch, und das ist vielleicht ein bisschen anders als jetzt bei einem Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, also soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, ist, glaube ich, mehr ein Konsensspiel. Auch selbst ein Elden Ring. Auch das waren beide für sich sehr konsequente Spiele. Sie sind aber nach wie vor mehr gestreamlined. Also da passieren Dinge, bei denen man dann halt sagt, okay, ich sehe jetzt über den Schwierigkeitsgrad von einem Elden Ring hinweg, weil das alles so klar ist, wie das hier funktioniert und wie das alles zusammenhängt. Und so ein Spiel ist Kingdom Come 2 nach meinem Dafürhalten nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es das sein wird. Ich glaube, Kingdom Come 2 ist eher so ein Spiel wie ein Gothic.
Mhm.
Also das auf eine sehr eigenwillig nach wie vor ist. Es verweigert sich vielen Dingen, die man aus anderen sehr erfolgreichen Spielen gewohnt ist. Und halt auch einem Baldur's Gate 3 macht aus meiner Sicht deutlich mehr Zugeständnisse, möglichst viele Menschen zu erreichen, als es das in Kingdom Come 2
macht. Ist auch flexibler anpassbar.
Und ist flexibler gestaltbar. Gibt es überhaupt einen Schwierigkeitsgrad? Nee,
ich glaube nicht.
So. Und aber ich glaube, dass Kingdom Come 2 sehr, sehr viele Herzen erobern wird, um es mal so zu formulieren. Das wäre sehr, sehr viele Menschen werden dieses Spiel, wenn es das Niveau hätte, wirklich sehr innig lieben und da rede ich wirklich von einem Niveau, wie es halt einen Witcher 3 oder einen Gothic oder so hatte. Eben mit diesem kleinen Disclaimer. Es ist halt was Besonderes und das im Guten wie vielleicht im Gewöhnungsbedürfnis. Ja. Ich würde es nicht sagen im Schlechten, weil es ist in dem, was es ist, es weiß genau, was es will und das zieht es bis dato wirklich fantastisch durch. Aber es wird, glaube ich, nach wie vor eine Menge Leute geben, die zum Beispiel halt sagen, ey, was soll denn das mit dem Speicherschnaps? Oder was soll denn das, dass ich beim Bogenschießen
keinen Zielkreis habe?
Was soll denn das, dass ich beim Zuhauen 5 unterschiedliche Richtungen habe? Ja. Schauen muss, aus welcher Richtung mich der Gegner angreift.
Und warum verursacht das keinen Schaden, wenn ich da treffe? Was ist denn das, weil er halt eine dicke Rüstung hat, ne?
Ja. Und ich hau halt mit einer Schneide auf eine dicke Rüstung. Und dann nimm halt die Keule, so, ne? Und da stecken schon viele Dinge drin, die glaube ich auch dafür sorgen werden, dass ein paar Leute das probieren werden und dann halt sagen, sorry, ich glaube, dass das super ist, ist nicht meine Tasse Tee, aber die Leute, die halt schon gesagt haben, okay, der erste Teil hat mir richtig gut gefallen, da bin ich sehr überzeugt davon, dass sie sehr begeistert sein werden.
Ich muss bei sowas immer an den legendären Fallout 4 Test von Micha denken mit seinem Bethesda-Deal, wo er irgendwie gesagt hat, okay, du musst bei einem Bethesda-Spiel quasi einen ganz gewissen Deal akzeptieren mit Ecken und Kanten, gerade was so Bugs und Dialoge und so weiter angeht, um mit diesem Spiel, also dich in dieses Spiel verlieben zu können. Und ich finde, es gibt einfach diese Spiele auch über Bethesda hinaus, die dir so einen gewissen Deal am Anfang servieren und den musst du unterschreiben. Und Kingdom Come 2 ist das auch noch. Ich glaube nur, der Deal ist ein bisschen leichter zu unterschreiben als beim ersten Teil. Und das ist natürlich nur eine Stichprobe, aber das merkt man bei uns jetzt. Wir haben ja viele Leute, die spielen. Intern merkt man sehr stark. Also ich habe jetzt von so vielen Leuten gehört, die sagten, der erste Teil, das hat mich einfach verloren. Das war mir zu störrisch und so. Aber der zweite Teil jetzt, ach verdammt, warum habe ich den ersten nicht durchgehalten? Warum bin ich da nicht dran geblieben? Den habe ich nur 10 Stunden gespielt und dann aufgehört und so. Und beim zweiten Teil haben sie viel schneller, viel mehr Spaß damit, obwohl das Ding ja immer noch, wie Heiko auch sagt, seine Ecken und Kanten hat. Und ich glaube, da wird es sich schon einpendeln, dass es eine größere Zielgruppe erreichen kann als der erste Teil, auch Leute reinziehen kann, die mit dem ersten Teil vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte hatten. Aber es bleibt nach wie vor ein Spiel, das nicht für jeden und jede gemacht ist. Und das ist, glaube ich, auch genau, wie es sein will.
Ja, ich finde das gut. Also ich finde, es hört sich auch nach einem tollen Spiel an. Ob es jetzt genau meins ist, kann ich auch noch nicht sagen, weil ich eben mit diesen Ecken und Kanten nicht zurechtkomme. Aber wir halten euch natürlich weiterhin am Laufenden. Und wenn KCD 2 dann endlich am 4. Februar erscheint, werden wir uns sogar einen Schwertkampf liefern. Allerdings natürlich nur einen verbalen. Und zwar über die Frage, ob Kingdom Come Deliverance 2 wirklich das Rollenspiel des Jahres ist oder nicht. Und auch wenn wir keine scharfen Schwerter dabei haben, solltet ihr das trotzdem nicht verpassen. Also nehmt euch gerne ein Abo mit. Und ich bedanke mich nochmal herzlich bei Heiko und Dimi für eure Einschätzungen heute und freue mich auf das nächste Mal. Bussi und Baba.